Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Mein Gast ist der Filmemacher Andreas Goldstein. Bis vor einigen Jahren vor allem als Produzent tätig mit eigener Produktionsfirma. Erst mit Anfang 50 debütierte er sozusagen als Regisseur mit einem langen Film, Adam und Evelyn, nach dem Roman von Ingo Schulze. Der lief jetzt gerade im Januar, läuft sogar noch. Und dann jetzt kommt es gleich doppelt. Jetzt kommt nämlich der nächste große lange Film von Andreas Goldstein ins Kino. Der Dokumentarfilm Der Funktionär. Schönen guten Morgen, Herr Goldstein.
Guten Morgen.
Warum jetzt erst so spät eigene Filme und dann gleich zwei im einem Jahr?
Das ist schwierig zu sagen. Es war mir schon klar, dass ich immer Filme machen wollte. Ich habe ja auch in den Jahren davor schon kürzere Filme gemacht, aber es kommt manchmal im Leben so eine Phase oder man erreicht ein Alter, wo man den Eindruck hat, dass man was zu sagen hat oder dass die Dinge dringend werden oder zwingend. Und so hat sich das bei mir ergeben, wobei das jetzt auch ja nicht erst seit diesem Jahr ist, sondern das sind ja Filme, an denen ich schon viele Jahre gearbeitet habe.
Sind jetzt
habe.
Halt fertig und im Kino.
Ja, die sind jetzt fertig.
Ich hatte so überlegt, ob Sie sich vorher so mehr als Ermöglicher gesehen haben und jetzt als Umsetzer.
Naja, ich dachte früher, das war so eine Lebenskonstruktion. Ich dachte früher, die Dinge, die ich machen will, werden es sehr schwer haben. Und dann dachte ich, das wäre eine mögliche Basis zu produzieren und alle paar Jahre eigene Dinge zu machen. Und das Produzieren hat uns aber auf komische Weise verlassen und die eigenen Dinge funktionierten im Grunde leichter.
Und was Sie erzählt haben, was wir jetzt sehen können, nämlich im Film Der Funktionär, so heißt der Film von Andreas Goldstein, der Donnerstag anläuft. Herr Goldstein, der Funktionär, das ist Ihr Vater, das ist Klaus Gysi, ehemaliger Leiter vom Aufbauverlag, ehemaliger Kulturminister der DDR, später Botschafter, noch später Staatssekretär für Kirchenfragen. Warum wollten Sie sich 20 Jahre nach seinem Tod, ich meine, Sie haben gesagt, Sie haben natürlich früher damit angefangen, aber jetzt 20 Jahre nach seinem Tod mit ihm so öffentlich auch auseinandersetzen?
Naja, ich habe 2014 mich mal konzentriert und angefangen, meine Erinnerung an meinen Vater und das Material, was ich kannte, also die Erzählungen meines Vaters und die Erzählungen meiner Mutter aufzuschreiben, zu notieren, weil ich dachte, das ist jetzt mal an der Zeit. Und für mich war es dann aber auch vor allen Dingen ein Anlass, mich nochmal mit der DDR zu beschäftigen.
Aber der Anfang war ein ganz privater, ja? Das habe ich richtig verstanden.
Naja, es war nicht ein ganz privater. Die Erinnerungen waren ja auch immer politischer Art. Mhm. Und ich habe versucht, mich nochmal zu erinnern, was ich eigentlich von ihm weiß und wie meine Wahrnehmung und mein Verhältnis zu ihm war, auch politischer Art. Und ich habe das als Anlass genommen, eigentlich mir die DDR nochmal anzugucken.
Wie war denn Ihr Verhältnis? War er für Sie der Funktionär oder war er Vaterfigur?
Nein, mein Vater war ja ein Abwesender. Also er lebte bei uns, bis ich 9 war. Mhm. Dann ging er als Botschafter nach Rom. Und dann sahen wir uns mehrmals im Jahr. Er kam dann auch Weihnachten oder zu irgendwelchen Ostern. So, wir hatten also immer Kontakt.
Hätte die Familie eigentlich mitgehen können?
Meine Familie hätte noch mitgehen können. Mein Bruder war in dieser Zeit aber bei der Armee und ich hätte noch, glaube ich, 1 oder 2 Jahre in diese Botschaftsschule gehen können. Mhm. Das wäre gegangen, aber mein Vater hatte auch schon eine nächste Frau. Meine Mutter hat das immer so dargestellt, als ob sie wegen uns da geblieben wäre, aber da gab es schon eine Trennung. Mhm. Ja.
Ihr Vater Klaus Gysi war 1912 geboren, hat einen sehr bewegten Lebenslauf. Vielleicht mal, wie viele Systeme hat er erlebt? Wie viel?
Er hat das Kaiserreich erlebt, er hat die Weimarer Republik erlebt, er hat die Nazizeit erlebt, er hat die DDR erlebt und er hat auch das Ende der DDR erlebt. Also fünf deutsche Staaten.
Im Film heißt es, dass er als Jugendlicher, also da gibt es so eine Erklärung ganz am Anfang, dass er als Jugendlicher sah, wie ein Polizist einen Arbeiter erschossen hat und dass das der Wendepunkt in seinem Leben war. Und dann sagen Sie, kommentieren Sie, denn Sie sind der Kommentator durch den Film, dass Ihr erster Toter wiederum Ihr Vater war.
Ja.
Was bedeutet das? Auch diesen Zusammenhang herzustellen.
Naja, um sozusagen die unterschiedliche historische Erfahrung deutlich zu machen. Also das ist ich mich versucht habe, an diesem Material meines Vaters und an seine Geschichte in Beziehung zu setzen, sozusagen zu meiner eigenen historischen Erfahrung.
Denn also gerade das Wichtige, er hat gesagt dann, eben als Jugendlicher schon, das ist der Wendepunkt, und ist dann Kommunist geworden.
Ja, wobei das nicht ganz so stimmt. Er hat das später in den Erzählungen, diese Episode immer wieder erzählt, dass er am Fenster der elterlichen Wohnung stand. Und auf der Straße kam ein Zug von demonstrierenden Arbeitern vorbei und dann gab es eine Rangelei und dann fiel ein Schuss und dann lag ein toter Arbeiter auf der Straße. Und diese Geschichte hat er oft früher im Privaten erzählt und dann später bei Gauss 1990 dann sozusagen
in der
Gesprächssendung wie so eine Urszene. Aber das stimmte nicht ganz. Sein Vater war sozusagen ein linker Arzt in Neukölln und mein Vater hatte 1919 schon gesehen, wie sein Vater verwundete Matrosen behandelt hat. Und es gab auch Kommunisten. Er erzählt, dass irgendwie das ungarische Kommunisten bei ihnen unterkamen, wahrscheinlich nach der ungarischen Räterepublik 1919. Und seine Mutter war auch in der kommunistischen Partei.
Der kommunistische Weg war eigentlich vorher schon.
Ja, er war nicht ganz gezeichnet. Das ist bei ihm wirklich ein interessanter Punkt. Mein Vater hat in den Gesprächen immer versucht, seine Entscheidung in die Partei einzutreten, als einen Schritt weg von der Familie darzustellen. Aber wenn man dann genau hinguckt, sieht man, dass das gar nicht so ein weiter Schritt weg war, sondern dass er sagte immer, die Familie hätte ihm nicht im Wege gestanden und so weiter. Aber dass die Mutter eben auch Kontakte hatte und dann auch Mitglied der Partei war.
Ja. Sie nehmen diesen Punkt aber an den Anfang und gucken sich dann über, Sie haben eben jetzt schon Material erwähnt, was Sie auch verwendet haben, nämlich Interviewausschnitte aus den aus der großen Gauss-Sendung mit Ihrem Vater zusammen. Oh Gott, wann war denn das? 1990. Und Sie verfolgen den Weg Ihres Vaters von diesem Entschluss, so nenne ich ihn jetzt mal, Kommunistin, und was daraus geworden ist, aus diesem Kommunist zu sein in seinem Leben. Und Sie nehmen da ganz viel Fotos, Interviewsequenzen eben und auch Fernsehausschnitte. Sie nähern sich Ihrem Vater eigentlich über das Material, oder?
Ja, also ich meine, diese Arbeit an diesem Film war insofern relativ kompliziert oder komplex. Ich hatte am Anfang gar keine Vorstellung. Es gab eben meine Erzählung, diesen Text von 10 Seiten. Und dann haben wir angefangen zu drehen, also dort, wo ich aufgewachsen bin, in dem Ort und in dem Wald hinter dem Haus. Und parallel habe ich in Archiven recherchiert, habe das Archivmaterial gefunden. Also es gibt im Deutschen Rundfunkarchiv 190 Filmaufnahmen diverser Art, unterschiedlicher Länge. Und habe dann auch im Bundesarchiv die Akten gelesen, also die Akten, die es da gibt aus seiner Ministerzeit. Es gibt die ganzen Akten und Briefe aus der Zeit im Aufbauverlag und auch aus der Zeit als Staatssekretär.
Es gibt eine Sequenz in dem Film, die fand ich besonders stark. Da schneiden Sie 3 Fernsehauftritte von Ihrem Vater aneinander, aus Talkshows nenne ich es jetzt mal, zu DDR-Zeiten. Da ist er einmal der hochgelobte Minister, der aber noch so im Kontakt mit der Arbeiterschaft steht, andere zu Wort kommen lässt. Dann lässt er in der zweiten gar niemanden mehr zu Wort kommen, ist nur noch Darsteller. Ja. Und in der dritten ist er kurz davor abgesetzt zu werden, da ist Honecker an der Macht und er hat nichts mehr zu sagen und das zeigt sich so deutlich in diesem, sehr beeindruckend. Was ist in Ihnen vorgegangen? Kannten Sie diese Ausschnitte?
Ich kannte diese Sachen gar nicht. Die sind ja alle, da war ich ja zu klein. Ich habe diese Sachen nicht im Fernsehen gesehen und habe sie jetzt bei der Arbeit an dem Film zum ersten Mal gesehen.
Das also richtig waren für gefunden.
Mich, ja, und das waren für mich wirkliche Entdeckungen. Es gibt natürlich auch viele andere Dinge, wo man ihn sieht, die aber nicht so interessant waren. Aber diese 3 Sendungen waren wirklich sehr interessant, auch in Bezug auf die DDR-Geschichte, aber auch in Bezug auf ihn. Ja? Also diese 67 Sendung, da ist er gerade ein Jahr oder knapp 2 Jahre Minister, Ende 67 ist das. Und die ist schon sehr interessant, weil ich da auch eine DDR gesehen habe, die ich nicht mehr erlebt habe. Nämlich eine DDR.
Das wirkte so offen.
Ja. Ja, das war noch der Nach.
Diskutierend.
Also sozusagen, das war halt noch eine Folge der Ulbricht nach dem Mauerbau. Sozusagen hatte er große Reformversuche in der DDR unternommen. Und das ist dort noch spürbar. Da gibt es dann schon Zäsuren. Also mit dem 11. Plenum gibt es dann schon den ersten Einschnitt. Das waren ökonomische Reformen, aber das waren auch Versuche, junge, qualifizierte Leute in sozusagen verantwortliche Funktionen zu bekommen. Und um es mal ein bisschen brutal zu sagen, der Ulbricht hat gesagt, dass ein KZ-Aufenthalt leider nicht qualifiziert, ein Kombinat zu leiten. Und deswegen gab es ein Jugendkommuniqué und wollte er junge Leute haben. Und das ist schon interessant, wie dort noch in dieser DDR-Gesellschaft Auseinandersetzungen geführt werden und wie gesprochen wird. Und dass es überhaupt solche Sendungen gab. Das gab es ja in der Honecker-Zeit nicht mehr. Also oder in dieser Form nicht mehr. Die Nachrichtensendungen, die ich erlebt habe dann in den 80er Jahren, das waren ja die ersten 7 Meldungen waren Honecker und ein Kulturminister kam in diesen Sendungen eigentlich gar nicht mehr zu Wort. Das hatte auch damit zu tun, dass beim Ulbricht der Staatsapparat, die Ministerien noch nicht vollkommen der Partei untergeordnet waren. Mit Honecker gibt es da einen Wandel. Also das Zentralkomitee gibt die politische Linie vor und der Minister ist ein ausführendes Organ. Und das war in dieser Zeit noch anders.
Und man kann eben an Ihrem Film oder in Ihrem Film verfolgen, wie die Entwicklung A der DDR war, aber eben auch, wie mit Ihrem Vater umging und wie Ihr Vater damit umging, was in ihm vorging. Andreas Goldstein hier über seinen Film Der Funktionär. Wir haben jetzt eine ganze Menge über Klaus Gysi, den Vater meines Gastes, Andreas Goldstein, gehört. Die Familie, Ihre Familie, Herr Goldstein, ist ziemlich groß.
Ja.
Oder die Familien, die Ihr Vater hatte, ziemlich groß. Einer Ihrer Halbbrüder ist Gregor Gysi, aber Sie sind nicht zusammen aufgewachsen.
Nein.
Wie trafen sich Ihre Eltern?
Meine Eltern haben sich Anfang der 50er Jahre kennengelernt. Mein Vater war Bundessekretär vom Kulturbund. Und dann gab es Ermittlungen gegen ihn Anfang der 50er Jahre, die mit der Nazizeit zu tun hatten.
Er war als Jude nach Berlin zurückgekommen, obwohl er eigentlich...
Ja, die Partei hat ihn und seine erste Frau Irene, also die Mutter von Gregor und Gabriele, 1940 aus Frankreich zurück nach Berlin geschickt, wo er dann bis 1945 war, um dort für die Partei illegal zu arbeiten. Und dann gab es Ermittlungen Anfang der 50er Jahre und da hat er diese Funktion verloren und dann landete er als Redakteur im Verlag Volk und Wissen, wo er die erste marxistische Literaturgeschichte der DDR herausgeben sollte. Und also Schulbuchverlag, und da war meine Mutter eine junge Redakteurin und dann eine junge Parteisekretärin und da lernten sie sich kennen.
Jetzt habe ich gerade gedacht, jetzt sind wir schon wieder bei Ihrem Vater. Eigentlich wollte ich zu Ihnen, zu der Familie. Denn Sie hatten ja vorhin erzählt, dass Ihr Vater, als Sie 9 waren, als Botschafter nach Rom gegangen ist,
genau,
und eigentlich dann auch schon eine andere Frau hatte. Also
ja.
Fühlten Sie sich als Kind da eigentlich verlassen? Wie haben Sie das mitgemacht?
Naja, jedes Kind fühlt sich verlassen, wenn der Vater nicht da ist. Mhm. Das ist ja klar.
War beruflich nicht, da hätte man ihn ja erklären können, aber...
Ja, aber er war ja auch in der Zeit vorher nicht da. Da war ich ein kleines Kind und er kam abends spät und ich sah ihn am Morgen oder an den Wochenenden. Aber ich habe ihn ja im Grunde als Abwesenden erlebt, was nicht damit zu tun hatte, dass wir immer Kontakt hatten. Aber ich habe ihn nicht als Vater erlebt, der mit mir irgendetwas Alltägliches macht oder so. Ja.
Und also, Ihre Mutter?
Naja, meine Mutter habe ich natürlich... sozusagen immer erlebt. Ich bin ja das letzte Kind meines Vaters und meiner Mutter. Also meine jüngste Schwester ist 9 Jahre älter als ich. Im Grunde bin ich darum wie ein Einzelkind aufgewachsen.
Aber Ihre Mutter war ja auch immer sehr aktiv.
Meine Mutter war aktiv, die war dann sozusagen, das war aber auch ein Auf und Ab. Sie war da im Volk und Wissen Verlag, dann hat sie versucht zu promovieren, dann hat sie in der Fachhochschule für Außenhändler Marxismus unterrichtet und das war auch keine Karriere in dem Sinne, sondern sozusagen, sie hat sich da so durchgewurstelt und...
Hat sie sich dann besonders, also um eine Karriere für Sie beispielsweise?
Nein, meine Mutter hat natürlich, ist man, wenn man allein mit der Mutter aufwächst, ist sozusagen die, wie soll ich sagen, ist das natürlich eine ödipale Situation, das ist schon klar. Also und alle Vorstellungen oder Hoffnungen haben sich natürlich auf mich projiziert. Meine Mutter hatte diese komische Fantasie, dass ich Schriftsteller werden sollte.
Und traf sich das mit Ihren Hobbys, oder?
Nee, so meine Reaktion darauf war, dass ich als Kind erstmal mich weigerte, lesen und schreiben zu lernen.
Oh.
Das war eine merkwürdige Sache. Ihre Mutter hatte auch schon die Fantasie, dass ihr Vater Schriftsteller werden sollte. Der wurde dann Deutschlehrer. Also bei mir hat das zu einer Art Widerstand geführt. Ich habe dann angefangen zu fotografieren. Das war ein unbesetztes Gebiet. Das war.
Ach, das haben Sie als Kind dann selbst quasi für sich entdeckt?
Ja. Ja, mein Bruder hatte schon fotografiert und mit 14 habe ich dann selber oder ein bisschen früher angefangen zu fotografieren. Und ich wusste gar nicht, was ich machen wollte. Aber es war im Grunde ein Gelände oder eine Zone, die dann nur mir gehörte. Mhm. Ja.
Jetzt waren Sie ja Kind privilegierter Eltern. Haben Sie das eigentlich haben Sie das gespürt? Wussten Sie das?
Ja. Mhm. Also ich habe das immer gemerkt, auch später im Studium und so weiter, dann traf man ja irgendwelche Professoren oder Leute, die meinen Vater kannte und dann die Augenbrauen hochzogen und mich irgendwie verschwörerisch anlächelten.
So nach dem Motto, du hast aber auch nicht einfach
im Sinne sozusagen, sie konnten irgendeine Anekdote erzählen oder so etwas. Ich habe aber erst zum Beispiel in Bezug auf die DDR sehr spät begriffen, also dieses Privileg war mir schon klar. Ich sage das ja auch im Vaterfilm, in der DDR eigentlich nicht Angst zu sagen, was ich dachte. Und ich habe erst eigentlich doch spät begriffen, dass das ein Privileg war und dass das im Grunde mit dieser Herkunft zu tun hatte.
Ja. Das wollte ich mich gerade fragen. Also Ihnen war das, Sie waren so aufgewachsen und gar nicht bewusst, dass Ihre Mitschüler, Freunde...
Doch, mir war es schon bewusst, aber in der Dimension vielleicht nicht. Mhm. Also ich war da vielleicht überheblich oder arrogant und dachte, naja, man kann schon seine Meinung sagen und das ist... Und ich habe das erst spät verstanden, dass ich dachte, okay, das ist eine innere Haltung, die hat man und die hatte ich einfach, weil, wie soll man sagen, da eine Staatsnähe war, eine familiäre, gar nicht, dass ich dachte, mein Vater wird mich dann irgendwie rausreißen, sondern dass es so ein selbstverständlicher Umgang mit den politischen Verhältnissen war.
Wo hat er sich denn in beruflichen Visionen hingetragen, diese Sonderstellung? Also was hatten Sie für sich vor?
Nein, ich bin ja aufgewachsen in der Krisenzeit der DDR, also in den 80er Jahren oder in der Niedergangsphase. Und das war eigentlich, ich wusste nicht, was ich werden sollte. Ich habe dann Kulturwissenschaften studiert, weil meine Mutter wollte, dass ich gleich ein Studium anfange. Eigentlich hätte ich Zeit gebraucht, um rauszufinden, was ich eigentlich suche. Ja. Und dann habe ich dieses Studium angefangen. Das war aber eigentlich eine Übergangssituation. Ja. Und in dieser Zeit haben die Leute eigentlich Nischen gesucht. Also man dachte, man muss einen Bereich finden, in dem man Dinge machen kann, die man machen will. Mhm. Und das zielte nicht in den politischen Apparat oder so, sondern da hat man gedacht, kann man in irgendeinem... Die Kunst in der DDR war ja auch so eine Nische oder alles, was damit zu tun hatte. Das waren, glaube ich, die Sehnsuchtsorte der Leute in dieser Zeit.
Das heißt aber nicht, also auch nicht, dass sie sich politisch gegen ihre Eltern quasi gewandt haben und in die so Opposition, Untergründung, Oppositionsarbeit gegangen.
Nein, ich habe mal mit 14 einmal die Kirche besucht und das war aber furchtbar. Also das war keine Alternative, nein.
Filmemacher Andreas Goldstein im Deutschlandfunk Kultur. Sie haben in irgendeinem Interview mal gesagt, die 1990er Jahre seien nebelhaft für Sie. Weil wir haben ja eben gehört, wie die 80er Jahre für Sie gelaufen sind. Was meinen Sie mit nebelhaft?
Ja, die 90er Jahre waren für mich diffuse Jahre. Also ich meine, man ist ja sowieso nach dem Ende der DDR erstmal in so ein, oder ich, ein bisschen aus der Geschichte geworfen.
Haben Sie auch so empfunden, ja?
Ja.
Also es hat Sie nicht irgendwie hochgespült und jetzt kann
Nein,
ich
habe, das war interessant, ich habe mit Bert Rebhandel ein Gespräch geführt und da hat er gefragt, gab es denn auch irgendeinen Vorteil des Mauerfalls? Und dann wurde mir erst klar, es gab schon einen Vorteil, dass ich die politische Autorität meiner Eltern los war. Also das war sozusagen ein individueller Vorteil, aber so wie ich aufgewachsen bin oder in meinem Verständnis, war das natürlich schon eine historische Niederlage und auch vielleicht ein historischer Rückschritt. wieder in die alte Welt, die kapitalistische Welt zurückzufallen.
Wobei Sie eben gesagt haben, Sie hatten vorher so die Nische gesucht. Die Nische könnten Sie ja nun eigentlich ausweiten. Oder hatten Sie gar nicht den Eindruck?
Nein, ich glaube, das ist komplizierter. Also ich sozusagen, man hielt doch so, wie ich aufgewachsen bin und in meinem Weltverständnis, war die DDR oder der Sozialismus schon das fortschrittlichere Gesellschaftssystem, ein Gesellschaftssystem, was das Privateigentum an Produktionsmitteln abgeschafft hat, wo es kein Diktat des Ökonomischen gibt und so weiter. Ja? Und wo Geschichte plötzlich gestaltbar wird. Das ist aber ich selber bin aber in der Niedergangsphase der DDR aufgewachsen, wo die DDR in der Krise war und wo man eigentlich nur noch die Stagnation und die Abwesenheit des Politischen erlebt hat. Also den Rückzug der Partei und das sich durchwursteln und wo die kommunistische Perspektive vollkommen weg war. Mhm. Ja, das war die Zeit, die ich erlebt habe.
Haben Sie das eigentlich mit Ihren Eltern diskutiert?
Ja.
Irgendwie waren solche Diskussionen, weil die haben es ja nun eben ja mit aufgebaut und eigentlich waren von einem anderen Geist getragen.
Sozusagen, man war ja immer in diesem Konflikt. Meine Eltern wären ja nicht auf die Idee gekommen, dieses große Schiff zu verlassen, ja, sondern das ging auch aus bestimmten Gründen nicht, weil man dann ja die ganzen Opfer, die kommunistische Geschichte hatte, umsonst gewesen wären. Und es war immer so die Frage, wie kann es sich verändern? Wann gibt es einen Lichtblick? Und es war auch immer der Konflikt natürlich. Also Ausstieg war keine Alternative, weil man hoffte ja, dass mit dem nächsten Generalsekretär, mit einem Wechsel der politischen Verhältnisse, es wieder eine sozialistische oder gar kommunistische Perspektive geben wird. Ja. Und insofern hätten sie das auch, mein Vater sagt das ja im Film oder da gibt es diese Aufnahmen, wo er sagt, ja, Treue gehörte auch dazu. Und Treue gehört dann auch in den schwierigen Phasen dazu, dass man dabei bleibt in der Hoffnung, dass sich irgendwie etwas bewegt. Ja.
Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie die Diskussionen zu DDR-Zeiten zwischen Ihnen und Ihren Eltern abgelaufen sind. Jetzt, dass für Ihre Eltern der Mauerfall natürlich ein komplettes Rausgeworfen werden bedeutet. Aber für Sie, das war ja jetzt eben auch...
Ja, für mich war das, also ich habe auf eine historische Weise verstanden, dass ich dachte, okay, jetzt kehrt der Kapitalismus zurück, ja. Und das ist ein historischer Rückschritt, egal wie der Sozialismus war. Und so habe ich das empfunden. Andererseits hat es natürlich Freiheiten ermöglicht. Also ich meine, man hat ja die DDR schon so erlebt, dass man gemerkt hat, da bewegt sich nichts mehr und das funktioniert nicht mehr. Für meine Eltern war es kein Rauswurf. Also für meinen Vater mein Vater hat das erstaunlich, wie soll man sagen, entspannt aufgenommen, was aber auch wirklich nur aus der Biografie zu verstehen ist, weil er hat schon so viele Staaten kommen und gehen sehen und ich weiß nicht, wie viel Währungen in seinem Leben erlebt, dass er und selber so viel Niederlagen auch einstecken müssen, dass er damit eigentlich sehr souverän umgehen konnte.
Wie haben Sie sich denn dann sortiert? Sie sind dann, ja, also Sie sind dann auf die Filmhochschule gegangen.
Ich bin dann auf Film. Aber die Paradoxie der Geschichte, ich habe dann das Kulturwissenschaftsstudium abgebrochen, wollte dann immer noch meine Diplomarbeit machen, wie das so ist, und dann macht man es doch nicht.
Sie sind 64 geboren, vielleicht sagen wir das mal dazu, das altersmäßig einordnen.
Und dann bin ich 91 an die Filmhochschule gegangen. Mhm. Und weil ich Film machen wollte, und das war aber auch ein seltsames Erlebnis.
Also Filmhochschule in Potsdam.
Ja. Weil diese Filmhochschule, da gab es gute Professoren, die mich noch immatrikuliert haben, die verschwanden dann nach 2 Jahren oder nach 1,5 Jahren. Und ich habe dann diese Filmhochschule, und das manchmal als Witz gesagt, so schlimm habe ich die DDR eigentlich nicht erlebt, wie ich sie dann in der Filmhochschule in den 90er Jahren erlebt habe, weil da ein autoritärer Mittelbau überlebt hat und es auch in gewisser Weise sehr provinziell war. Also der Filmhorizont dieser Filmhochschule entsprach überhaupt nicht dem, was mich interessiert hat. Das war eine schwierige Situation.
Was wollten Sie denn erzählen? Also Sie beschreiben sich ja als einen Suchenden so und jetzt im Film hatten Sie ja was gefunden.
Ja, ich wusste, dass ich Filme machen will und ich wusste noch nicht wie und was. sondern wusste nur das. Und dann habe ich aber diese Filmhochschule nicht als einen Ort erlebt, in dem man wirklich suchen kann, sondern einen Ort mit ziemlich starren Dramaturgien. Der Höhepunkt in der Filmgeschichte in der Filmhochschule waren Fahrraddiebe von De Sica. Nichts gegen diesen Film, aber diese Art Realismus war das, was dort eigentlich gewünscht war. Und das war etwas, was mich gar nicht mehr interessiert hat. Ich hatte ganz andere Regisseure gesehen, die für mich wichtig waren. Die tauchten da aber gar nicht auf.
Wer hat sie dann schließlich gefördert und geprägt?
Na, in dieser Zeit,
oder anregen können,
in dieser Zeit waren sehr, sehr wichtig die Filme von Jean-Marie Straub und Daniel Huet. Und auch so Sachen wie Farocchi diese Dinge waren für mich sehr, sehr wichtig. Die sind aber, waren an der Filmhochschule in den 90er Jahren gar nicht angekommen. Das gab es dort gar nicht. Wenn man so arbeitete, konnte man noch so provozieren. Auf eine komische Art und Weise.
Und Filmhochschulen dann im, ich sage jetzt nochmal, Westen kamen?
Ja, das ist komisch. Darüber habe ich spät nachgedacht, warum ich mich eigentlich nicht an der DFFB in West-Berlin beworben habe. Das war aber offensichtlich in meinem Horizont gar nicht vorhanden. Ich wusste wahrscheinlich nicht mal, dass es da eine Filmhochschule gab, glaube ich.
Andreas Goldstein sagt das hier. Sie haben jetzt, ich glaube, ich habe langsam verstanden, warum Sie erst mit Anfang 50 diese langen Filme gedreht haben. Der Weg eines Suchenden hat sich über die Filmhochschule weiter erstreckt. Die Filmhochschule hat Ihnen da ja nur mittelbar vielleicht irgendwie weitergeholfen.
Das kann auch eine Filmhochschule gar nicht.
Also, kann man es gleich verlangen?
Das kann man nicht verlangen, weil ich glaube, entweder ist es eine Schutzzone, dann hat es mit der Realität nichts zu tun. Aber das Schwierige überhaupt ja bei jeder Form, der Ingo Schulze sagt das so, er sagt, seine Dinge taugen nichts, wenn er nicht die Wände hochgeht. Und es ist so, dass natürlich der Kampf mit sich und mit den inneren Widerständen und Ängsten und Zweifeln und den Mut, sich nackt zu machen, das kann einem niemand abnehmen, ob es eine Filmhochschule ist oder nicht. Also, und seine eigene Form zu finden und den Mut, die eigene Form zu behaupten, das ist eigentlich das, was schwierig ist und was auch in meinem Falle Zeit gekostet hat.
Denn, also wir haben auch schon darüber geredet, was für Geschichten wollten Sie erzählen? Und auch bei den beiden Filmen, Sie haben jetzt Ingo Schulze, erwähnt, Adam und Evelyn, seinen Roman haben Sie verfilmt, das ist der eine große Film und jetzt eben der Film über Ihren Vater und Ihre Filmsprache. Wie würden Sie Ihre Filmsprache beschreiben?
Oh, das ist schwierig. Ich habe keine, ich finde die Sprache im Machen. Also außerdem ist Film nicht meine Filmsprache. Also diese Formulierung, ein Film von, ist schon relativ absurd, weil man ja immer mit anderen Leuten arbeitet. Also den Spielfilm Adam und Evelyn habe ich mit Jakobine Motz gemacht. Die hat gedreht, die hat den Film auch geschnitten und sie hat mit mir auch am Drehbuch gearbeitet. Das heißt, es ist immer eine Arbeit mit anderen Leuten. Und der Vaterfilm wäre so in seiner Form gar nicht entstanden ohne Chris Wright, diesen wunderbaren Cutter, der mich da auch zum Teil durch die Dunkelzonen geschleppt hat und auch viele Dinge selbstständig entschieden hat, die ganze Auswahl der Fotos und so weiter. Also das ist immer eine gemeinschaftliche Arbeit und nicht meine eigene. Und meine Filmsprache ist wahrscheinlich doch mehr bestimmt durch meine, wie soll man sagen, wichtigen filmischen Erlebnisse. Straub spielt eine große Rolle, wobei auch das mich Zeit gekostet hat, mich davon zu lösen. Also Überväter sind immer eine schwierige Sache. Man muss sie irgendwann verlassen. Ja. Und das hat in diesem Falle bei mir auch lange gedauert, die innere Freiheit zu gewinnen, dass man sich nicht an den Doktrinen dieser Leute, die ja für sie richtig sind und ihre Begründung haben und vollkommen richtig sind, aber natürlich bei Nachwachsenden plötzlich zu Vorurteilen werden, weil sie mit der eigenen Erfahrung nichts zu tun hat. Das heißt, man muss die Freiheit im eigenen Arbeiten finden und das ist die mühsamste Sache überhaupt.
Ich würde gerne dieses eine Stichwort, was Sie eigene Erfahrung, was Sie eben genannt haben, weil Ihre beiden Filme setzen sich mit der DDR auseinander und wir haben ja in den letzten 30 Jahren viele Filme über die DDR gesehen. Ja. Also jetzt, wenn ich nur aufzähle, Das Leben der Anderen, Goodbye Lenin, das sind nun ganz andere Filme als das, was Sie zeigen wollten. Wie haben Sie diese Filme gesehen? Oder haben Sie da beim Gucken gedacht, da muss was gegengesetzt werden?
Ja, das ist schon so. Also ich hatte Man muss sagen, im fiktionalen Bereich, also im Spielfilmbereich, sind diese Filme ja in der Hauptsache von Regisseuren aus dem Westen gemacht worden. Und im Dokumentarischen ist es anders, ja. Und ich hatte den Eindruck, meine Erfahrung oder mein Bild kommt da eigentlich nicht vor. Also all diese Filme erzählen die DDR, reduzieren die DDR auf einen Grundkonflikt, nämlich auf den Freiheitswillen des Individuums auf der einen Seite und die staatliche Repression auf der anderen Seite. Und dann fällt die Mauer und die Freiheit ist da. Und die Widersprüche aber waren viel komplexer, in denen wir uns befunden haben und in denen sich die Leute befunden haben. Und die habe ich in diesem Film eigentlich nicht wirklich gefunden. Es gibt noch eine andere Sache, die auch wichtig ist an Adam und Evelyn und im Grunde auch am Vaterfilm, ist, dass alle diese Filme die DDR erzählen oder sie erzählen die Zeit danach. Ingo Schulze ist einer der wenigen oder vielleicht sogar der einzige Autor, das überschaue ich nicht, der immer diesen Transformationsprozess von der DDR und den Übergang in die Bundesrepublik beschreibt. Das ist bei Adam und Evelyn so, das ist in seinem ersten großen Roman Neue Leben so, in seinem letzten Roman Peter Holz auch so. Und das ist etwas, was nicht vorkommt. Und das war mir auch wichtig, also neben dem DDR-Bild.
Also welche Filme mir jetzt noch einfallen, ist Gundermann, der jetzt auch von Dresden, der ein bisschen anderen Blick wirft. Und ich habe auch bei Ihren Filmen gedacht an Anne-Kathrin Händel, die jetzt auf der Berlinale konnte man sehen, Schönheit und Vergänglichkeit über den Türsteher Marquardt, der eben auch Fotograf war. Und da wird auch so eine Nische in der DDR sehr eindrucksvoll ausgeleuchtet. Also da wird eben auch eine Freiheit in der DDR ausgeleuchtet. Also so ab und zu gab es, vielleicht ist das ja auch jetzt erst die Zeit der Auseinandersetzung. Was denken Sie dazu?
Warum diese Dinge? Naja, die Leute werden älter. Ich glaube, dass es Dresden wahrscheinlich nicht anders geht. Die Sachen sind dringender. Und ich glaube, es gibt auch bei ihm oder gab bei ihm auch einen Überdruss an diesen Geschichten. DDR ist ja mittlerweile ein Sujet, so wie Adolf Hitler. Also es gibt ja auch ProSieben-Agentenserien. Also das ist jetzt sozusagen so ein Topf, in den man hineingreifen kann und man kann sich irgendetwas nehmen. Was das Problematische daran ist, finde ich, oder in meinem Verständnis des Kunstmachens oder des Filmemachens überhaupt, ist, dass ich kann mir nicht, der Derrida sagt, man kann nicht vom anderen sprechen, ihn zum Thema machen. Dass ich finde, das ist so ein ausbeuterisches Verhältnis. Ich sozusagen greife mir ein Material und maße mir an, dazu mich zu äußern, dass es für mich die Sachen einen Wert haben, wenn sie mit Erfahrung gesättigt sind, also mit eigener Erfahrung zu tun haben. Ja, und ich glaube, das ist etwas Wesentliches. Da beginnt auch die Dramaturgie plötzlich zu bröckeln, weil diese Geschichten werden viel lückenhafter und es ist nicht mehr eine eindeutige Narration, aber, die auf etwas hinausläuft.
Aber ich habe gesagt, deswegen, also ob es jetzt vielleicht erst wieder möglich oder jetzt erst möglich ist, weil wir Publikum uns damit auseinandersetzen wollen überhaupt,
das kann
und nicht
sein.
Eindeutigkeiten.
Ja, es hat bestimmt auch was damit zu tun. Und dann, glaube ich, wird natürlich in dem Weltzustand, in dem wir uns jetzt befinden, die Frage nach gesellschaftlichen Alternativen auch dringender, weil wir ja sehen, dass es so nicht funktioniert, sodass natürlich der Blick auf die DDR auch wieder ein anderes Interesse hat. Auch die Frage, warum das eigentlich gescheitert ist, woran, hat vielleicht eine andere Dringlichkeit.
Wir haben damit angefangen, dass Sie lange Jahre gebraucht haben, um die Projekte umzusetzen, die wir jetzt beide im Kino sehen können, Adam und Evelyn und der Funktionär ab Donnerstag. Was steht jetzt auf Ihrer Agenda?
Oh, das weiß ich noch nicht. Das ist kompliziert. Es gibt so 5 Ideen, die ich habe, die mich beschäftigen. Da gibt es Dinge, die auch mit der DDR noch zu tun haben, also Dinge, die noch nicht erzählt sind. Mich interessiert auch die Blütezeit der DDR, die 60er Jahre, finde ich eine interessante Sache. Aber es gibt auch Stoffe, die in der Gegenwart liegen. Ich würde ungern einer der Ostspezialisten werden und auf dieses Thema reduziert werden.
Sie haben deswegen eben gestoppt, weil ich glaube, Ingo Schulze den das Gleiche von sich.
Ich hatte vorhin gesagt, der Ossi vom Dienst. Also sozusagen, ja, genau. Ich würde ungern das werten. Sozusagen, Ingo Schulze sagte, er hat die Marke jetzt schon weg. Ich weiß auch nicht wirklich, ob man dem entkommt. Aber
vielleicht ist es ja ehrlich gesagt, also reduziert sein ist natürlich schlimm, will man ja sowieso, will keiner. Aber vielleicht brauchen wir aber doch gerade ein paar Erklärer, die das andere noch hervorholen.
Ja, es müsste nur etwas Neues sein, glaube ich. Also man kann sich nicht... Ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, okay, das lief jetzt gut mit dem Spielfilm und so weiter. Jetzt würde ich vielleicht Geld kriegen, das Ganze nochmal zu erzählen. Aber das ist was, was mich irgendwie nicht interessiert. Also jetzt Dinge zu wiederholen, die man schon gesagt hat und dann vielleicht unschärfer oder undeutlicher zu werden. Also diesen Versuchungen, ich versuche diesen Versuchungen zu widerstehen und mir jetzt einen Moment Zeit zu geben, um mir zu überlegen, welchen der vier Stoffe ich jetzt wirklich angreife, die ich da auf dem Tisch zu liegen habe, weil es ist auch viel Lebenszeit. Man verbringt ja dann wieder 3-4 Jahre mit einer Sache, das will auch gut überlegt sein. Ja.
Da wünsche ich Ihnen ein gutes Händchen.
Dankeschön.
Und freue mich dann schon auf den nächsten Film, Andreas Goldschmidt. Dankeschön, Goldstein.
Goldstein, ja.
Dass ich für Ihren Besuch hier. Ich wollte noch auf die Filmhinweise, der Funktionär über seinen Vater, über Ihren Vater Klaus Gysi ab Donnerstag. Und Adam und Evelyn, den werden wir sehen oder den können wir zum
Teil sehen. Den können wir noch, der läuft noch im Kino und ich glaube im Mai oder Juni wird er noch in mehr Kinos, als er im Moment noch läuft, wieder gezeigt werden.
Dann kann man da auf jeden Fall nochmal wieder ins Kino gehen. Unbedingt. Dankeschön für den Besuch hier.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Katrin Heise.